Matthias, weißt du, wer 1981 für die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin nominiert wurde? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds und heute auch wieder an den Mics, der Bossi und ich, der Nicolas Cage.
Ja, auch hallo von mir und willkommen. Interessante Frage, die du mir da gerade im Cold Opener gestellt hast tatsächlich. Ich weiß es nicht. Erzähl. Ich bin schon gespannt, worauf du hinaus willst.
Das habe ich wirklich selber erst letzte Tage erfahren. Ich habe noch nie von gehört und war wirklich so. Das hat mir jemand in der Gruppe geschrieben, in der Telegram-Gruppe, und ich war so, das ist Fake News, das kann nicht stimmen. Shelley Duvall für Shining.
Mit der goldenen Himbeere. Hat sie bekommen?
Nee, das ist noch geiler. Die Nominierung ist nachträglich zurückgezogen worden.
Ach was. Hä, wieso das denn? Ja, also,
ohne Scheiß, ja. Es musste ihnen einfach zu peinlich gewesen sein, sie in dieser Kategorie zu nominieren, weil die einzigen Menschen, die Shelley Duvall für Shining als schlechteste Schauspielerin nominieren würden, das können doch nur Leute sein, die den Film nicht gesehen haben. Weil ich finde so, Shelley Duvall in Shining ist so die Schulbuchdefinition von du spielst dir die Seele aus dem Leib. Verstehe ich nicht. Also ohne Scheiß, es können wirklich nur Leute gewesen sein, die den Film nicht gesehen haben. Das scheint ja übrigens irgendwie keine Seltenheit in der Filmbranche zu sein, oder? Weil gerade im Horrorbereich zum Beispiel, wo waren die ganzen Preisnominierungen und Preisauszeichnungen für Toni Collette für Hereditary? Das werde ich vor allem der Academy nie verzeihen.
Ja, und vor allem Toni Collette, jetzt wo du es sagst, ne, es ist ja wie so eine Hommage auf Shelley Duvall, fast schon, so wie sie spielt. Also ohne, ne, es ist so eine, oder, ja doch, sie bedient sich schon so dem, was Shelley Duvall auch gespielt hat, so ein bisschen, ne?
Ja.
Die Figuren haben zwar zwei ganz unterschiedliche Ausgangssituationen, aber sagen wir so handwerklich, ne? Schauspielerisch handwerklich sieht man, glaube ich, schon in Toni Collette viel Shelley Duvall, ja.
Voll. Und dann auch dieses Jahr wieder, ne? Was haben wir nicht alle geglaubt, dass Demi Moore den Oscar bekommt für The Substance und dann wurde es halt Mickey Madison.
Mhm.
Aber auch da muss ich wieder sagen, ich habe das Gefühl, dass super viele diesen Film wahrscheinlich einfach gar nicht gesehen haben, also The Substance.
Vielleicht haben den ja auch viele überhaupt gar nicht gesehen.
Was kann man damit tun? Aber ich könnte schwören, bevor wir zu den News kommen, wolltest du erstmal so ein bisschen in den Talk reinkommen, oder?
Ja, zumindest wollte ich die altbekannte Frage stellen, was hast du zuletzt gesehen?
Ich muss ja sagen, seitdem ich umgezogen bin, bin ich irgendwie so ein übelster, was ist denn das Gegenteil von dem, was ich sonst immer in Marburg gemacht habe. Ich bin im Kino irgendwie ferngeblieben, aber nicht mal freiwillig, sondern weil ich irgendwie einfach kaum eine Chance hatte. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, meinen Sinfinity-Gutschein zu aktivieren. Keine bezahlte Werbung, aber ruft uns gerne an, falls ihr eine Kooperation starten wollt.
oder schickt eine Brieftaube.
Ja. Um mal wieder öfter ins Kino zu gehen. Nein, ich habe tatsächlich Cut Bank gesehen. Den habe ich nämlich kürzlich für A42 reviewen müssen.
Ah.
Das war aber echt ein Stinker. Habe ich auch in der. Ja, wirklich. Guck mal, ich habe mir auch vorhin nochmal drüber Gedanken gemacht, als ich im Zug nach Hause saß. Ich finde, wenn du sagst, dass etwas auf etwas anderes einzahlt, dann ist das doch irgendwie ein Kompliment, oder? So wie, oder dann ist es was Gutes, zum Beispiel so, weiß ich nicht, Star Wars zahlt auf die ganzen Kurosawa-Filme ein, so, dann ist das irgendwie ein Kompliment. Aber wenn ein Film scheiße ist, dann zahlt er nicht auf etwas ein, sondern dann rippt er einfach nur traurig ab. Und Cut Bank glaubt halt, er zahlt auf Fargo ein, aber eigentlich ist es nur so eine traurige Kopie von Fargo, die überhaupt nicht gelungen ist. Obwohl der Regisseur von Cut Bank bei der Fargo-Serie Regie geführt hat.
Meinst du Matt Shackman?
Yes, ganz genau. Ja.
Dann, wir können ja mal die Leute ein bisschen abholen, weil ich kenne den Film nicht. Ich habe auch gerade hier so den IMDb-Eintrag vor mir. Cut Bank, kleine Morde unter Nachbarn.
Ja.
Ist so der deutsche Zusatztitel, ne?
Ja.
Wir haben hier Michael Stuhlbarg, Bruce Dern, John Malkovich, Theresa Palmer, also Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton. Okay, guck, da hast du sogar so ein bisschen die nochmal eine Verbindung zu Fargo.
Ja.
Zur Fargo-Serie. Ja, krass, wo du sagst, dass der so Coen-Vibes, schwarzhumorig irgendwie daherkommen will. Der Cast ist auf jeden Fall cool. Das Poster sieht aus wie, boah.
Von Photoshop Philipp erstellt, ja.
Von Photoshop Philipp, genau. Irgendwie, von wann ist der? 2014?
Ja.
Aber das ist eher so DVD-Cover 2004.
Ey, ohne Scheiß, weißt du, wie das Poster aussieht? Wie so ein DVD-Cover aus der Videothek, aus der Reihe ganz unten so. Videotheken-Wühltisch. Was du so im Mediamarkt an der Kasse für 1 Euro mitnehmen kannst.
Das ist so einer der Filme, wo mein Videothekar, der Bernd, wo er dann immer gesagt hat, ah, der ist gut, den kannst du gucken, der ist gut.
Er hasse, gell?
Ja, ja.
Nee, dann ja, also wie gesagt, ne, es ist wirklich wie ein Fargo. Der Film, es handelt sich um so einen Mordfall und der Film möchte da so Twists und Turns aufmachen, die er für wahnsinnig schlau hält, aber die sind super dämlich und on the nose. Die Charaktere haben alle entweder nichts zu tun oder keinen Arc oder beides. Genau wie in Fargo auch ist so ein Native wird in die Geschichte eingestrickt, aber auch nur so als Neben. Darsteller, genauso wie in Fargo auch, dieser Autoschrauber da. Übrigens ist natürlich auch
Oliver Platt ist auch dabei. Ich habe hier den Trailer gerade so nebenbei am Laufen. Michael Stuhlbarg sieht ja so geil aus. Ich liebe ja Michael Stuhlbarg. Der ist super mit so einer Brille und dieser Schiebermütze, ne?
Ja.
Der ist, und war er gut im Film?
Er will halt so einen auf schrullig machen, weil ich fand bei Fargo waren alle Charaktere schrullig im besten Sinne. Und in dem Film hier, in Cut Bank, ist er so der Quotenschrullige, aber es hat leider auch nicht funktioniert, ne.
Also ich kann jetzt keinen genauen Film von ihm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in boah, jetzt kommt mir der Titel nicht von der Serie, Boardwalk Empire mit Steve Buscemi in der Hauptrolle, HBO-Serie, Gangster-Serie, 20er, 30er Jahre, da spielt Michael Stuhlbarg und der war super. Keine Ahnung, der ist auch bei Lincoln. Es gab ein Jahr, ich weiß nicht, das ist so 4, 5 Jahre her. Er war in 3 der Filme, die für den besten, für den Oscar für den besten Film nominiert waren. War er in 3 Filmen drin. Und jetzt habe ich den Punkt verloren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist ein super Show. Ach so, ich weiß es wieder. Michael Stuhlbarg und Liam Hemsworth in einem Film. Das ist einfach, also das ist keine Ahnung. Das kann schon nicht gut sein. Aber es ist auch weird, ist auch weird. Und jetzt letzter Satz, bevor ich meinen Film zu sehr abrante, den ich nicht mal gesehen habe. Also von meiner Seite. Dieses Poster und A24, das ist so passt ja, nicht zusammen.
Schon ein bisschen kann einfach,
ja. Mismatch, das geht gar nicht. Und das meine ich auch mit Liam Hemsworth, Stuhlbarg, John Malkovich auch, ne? Bruce Dern. Ja, ist krass, das, ja.
Ja, also wie gesagt, ey.
Liam Hemsworth es zu so einem Film geschafft hat, zu so einem Cast.
Ja, also ich habe meine Kritik bei A42 abgeschlossen mit den Worten: dieser Film geht 93 Minuten, Fargo geht 98. Investiert die extra 5 Minuten, guckt euch das Original an. Und ansonsten muss ich sagen, war ich in letzter Zeit echt, das ist sau untypisch für mich, eher so serienmäßig unterwegs. Also ich bin so richtig, ich habe so eine Arschbombe in die Welt von Taylor Sheridan gemacht und habe mit meiner Mom zusammen erst 1883 angefangen und jetzt sind wir bei 1923 dran.
Geil, ihr guckt das chronologisch.
Ja, ich habe Yellowstone auch noch nie gesehen. Ich überlege, ob ich danach weitergucke oder nicht. Mal gucken, ob ich Bock auf so Neo-Western habe.
Ja, Yellowstone ist halt so, damit hat es ja angefangen, ne?
Ja, genau, aber das ist ja schon irgendwie vor 7 Jahren oder so gewesen. Die sind ja, glaube ich, schon in der 6. oder 7. Staffel.
Ja, ne, in der 5. Also ist jetzt zu Ende mit der 5. Ja.
Ah ja, okay. Ja, gut, dann überlege ich es mir, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß an. Ich weiß nicht, hast du irgendwas schon mal gesehen davon?
Alles.
Ach, alles sogar?
Alles.
Auch die aktuelle Staffel. Auch die anderen
Teile. Nee. Das neue nicht von. Also die neueste Staffel, also 1923, Staffel 2 müsste das sein, die habe ich nicht gesehen.
Ah ja, da sind meine.
Aber ich meinte, ich habe die anderen Taylor Sheridan Serien auch gesehen, an denen er beteiligt war als Autor oder Showrunner.
Ich weiß nicht, ob dieser Typ einfach nur so ein, ob der allergisch ist gegen Happy Endings oder ob der Menschen hasst, weil bei dem ist ja niemand sicher, Alter. Egal, ob das voll die Hauptrolle ist oder so eine Nebenrolle, Alter. Ja. Der killt dich einfach. Ja. Also das ist jetzt kein Spoiler, aber der geht wirklich nicht zimperlich mit seinen Charakteren um.
In der ersten Staffel 23 war ich auf jeden Fall überrascht, was eine sehr prominente Hauptfigur für sehr lange Zeit aus dem Verkehr gezogen wird.
Ja, Mann.
Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Und so. Ja klar, das Ende von 1883 ist halt herzzerreißend ohne Ende. Also das ist, ja. Wenn du das meinst, ne?
Ja.
Das, ja. 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 Auch. Aber auch zwischendrin ist 1883, ja. Sehr schonungslos tatsächlich. Ja. Was so die, also die Hauptszenario in 1883 ist ja dieser Track von so Planwagen, Konvoi, der quasi den Westen besiedeln will, ne? Den amerikanischen Westen und
ja, so Einwanderer, die halt von Texas nach Oregon wollen.
Genau.
Und sich das wie so einen Spaziergang vorstellen und dann feststellen müssen, oh, Amerika ist ja gar nicht so idyllisch.
Ja.
Wie wir uns das gedacht haben. Aber ich finde es eigentlich echt, ich finde es stark geschrieben, so, also bin da großer Fan von. Und ich meine Taylor Sheridan auch, ich meine Sicario 2 habe ich nie gesehen, aber der erste Teil ist ja auch legendär mittlerweile. Ansonsten muss ich noch, Geständnis ablegen, sondern ja, ich habe jetzt auch angefangen, mal wieder was Deutsches zu schauen, denn die vierte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist raus.
Ah.
Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, so, ob ich ein bisschen zu alt für die Serie bin, weil irgendwie kommt es mir so vor, als wäre die Zielgruppe so, weiß nicht, vielleicht 16 bis 25, aber ich finde es immer noch ganz cool. Ja.
Meinst du so, du wirst älter, du entwickelst dich weiter und die Figuren in der Serie sind gleich und der Humor ist gleich und
es ist halt ein relativ
schnelles Pacing. Du kannst damit nicht mehr so relaten. So,
ne? Ja, ja, aber gut.
Anders, also der Gegenteil vom Harry Potter-Effekt vielleicht so.
Das, was ist denn der Harry Potter-Effekt?
Ja, so dieses, man guckt den ja so schon über eine Zeit lang beim Aufwachsen zu, Maincast auch, ne? Und Ich weiß nicht, ist bei How to Sell Drugs Online Fast irgendwie eine Schule im Fokus auch? Kann das sein, dass der Schüler ist, der Pusher?
Ja. Ja, ja, die sind alle Schüler.
Ja.
Ja gut, ich meine, also es gab natürlich, also die, es gab jetzt zwischen Staffel 3 und 4, ich glaube 3-4 Jahre oder so. Aber die haben diesen Zeitsprung auch in der Serie relativ sehr, sehr plausibel erklären können. Ja. Aber gut, genug von mir. Was hast du denn so Tolles gesehen?
Ich habe, ich habe auch nur White Lotus Staffel 3 irgendwie fertig geguckt.
Ah, ja.
Immer noch super, super Cast. Ich hatte auch sehr viel Spaß und für alle, die anderen Staffeln kennen, die wissen es ja, erste Folge, erste Szene ist ja immer so das Ende der Serie und wie es da hinkommt, ist ja so dann das Spannende quasi. Ah. Ne? Also ich sag mal so, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei der ersten Staffel war, aber in der zweiten Staffel und in der dritten Staffel hast du quasi die erste Szene irgendwie Leichen am Strand. So.
Das ist so wie bei 1883 im Grunde.
Ja, stimmt.
Ja.
Ach so, bei 1883 ist dir eigentlich dieser super prominente Cameo aufgefallen.
Redest du von Tom Hanks?
Ich rede von Tom Hanks, der für eine halbe Minute da in dieser Serie auftritt. Also ungelogen, er sagt einen Satz, ne, und hat aber volles Kostüm mit einem krassen Bart, ist halt so ein, er ist so ein Nordstaatler-General irgendwie, ne?
Ja.
Ja.
Ist dir auch seine Frau aufgefallen?
Nee, seine Frau ist mir nicht aufgefallen.
Peter Wilson, ja, die hat auch eine Cameo. Sogar länger als er.
Nee, geil.
Ja.
Aber ist dir aufgefallen, dass die Hauptdarsteller tatsächlich ein Ehepaar sind? Das ist ja hier diese Sängerin und also so zwei Country-Stars. Faith Hill, genau, ja.
Ey, ohne Scheiß, die hatten Acting-Credits. Ne? Ich fand, die haben das übelst überzeugend gespielt.
Ja, absolut.
Also alle beide.
Doch, den Ehemann, den habe ich schon mal gesehen.
Ja, okay, er vielleicht, aber sie hatte irgendwie, glaube ich, gar keine Acting Credits voll.
Aber
die sind echt verheiratet.
Die sind verheiratet, ja. Oha. Ja, das ist. Und es sind halt beides so Country-Stars in den USA, ne?
Voll geil, dass die echt so Rednecks gecastet
haben. Ja. Ey, guck dir Tyler Sheridan an, der ist ja selber auch so ein... ich glaube, er spielt sich ja selber. Er hat ganz viel Cameo-Auftritt in Yellowstone.
Ach ja.
Und er spielt sich ja so gefühlt selbst, keine Ahnung, so stelle ich mir den Kerl vor, ja. Tim McGraw, ne? Also Tim McGraw ist der Ehemann von Faith Hill und beide sind die Hauptdarsteller bei 1883, nur um das nochmal hier euch da draußen mitzugeben. Aber zurück zu The White Lotus. Genau, viele Leute sterben. Der Weg dahin ist quasi so die Reise. Das ist so das Spannende daran. Ja, super Cast in der dritten Staffel auch wieder. Und habe ich jetzt auch im Nachhinein erfahren, der Score, also die Opening Credits, die Musik davon, die ist ja sehr ikonisch. Die habe ich auch schon mal gespielt. Vielleicht hast du es schon mal gehört bei mir irgendwo.
Ja, du hast sie schon mal im Kino bei uns gespielt. Ja.
Im Clubkino habe ich sie sogar gespielt. Das war, ja. Hast du die Melodie zufällig im Ohr jetzt gerade?
Oh.
Weißt du es noch?
Da müsste ich wahrscheinlich nochmal anspielen.
Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, weil wenn du das so eine Staffel lang siehst, dann hast du voll Bock auf den Sound so, ne? Der ist halt geil, weil der taucht auch immer wieder auf und ist sehr, je nachdem, wie er so angespielt wird, ist es halt auch sehr, so kann es halt auch mal heiter, mal mysteriös klingen, obwohl es immer dieselbe Melodie ist, so, weißt du? Das ist halt ganz, ganz witzig. Passt in dem Kontext sehr gut. Und ja, wie gesagt, super Staffel.
Okay, ich höre gerade kurz rein. Ja.
Okay.
Aber geil, ja, doch.
Ja, aber nicht die dritte. Mach nicht die dritte.
Ich habe die erste.
Okay, das Original, genau. Und warum klingt das in der dritten Staffel anders? Habt ihr euch da draußen vielleicht auch schon gefragt? Ich habe ein Interview gesehen von ist es Mike Smith? Hat so einen ganz normalen, einfachen Namen irgendwie. Der hat gesagt, er hätte sich schon während der Produktion mit dem Komponisten verworfen. Mike White, nicht Mike Smith, sondern Mike White. Mhm. Er hätte sich mit dem Komponisten überworfen, weil er so Schwierigkeiten hatte mit den Notes, die er ihm gegeben hat. Ne? Und mit Notes meint man, glaube ich, sowas wie, er hat ihm so irgendwie quasi Kritik gegeben, hat gesagt, mach das mal anders, so, ne, von der Musik her. Ich könnte mir vorstellen, dass Mike White wollte, gib mir doch von der originalen Melodie wieder so eine thailändische eigene Version. So, die Originalmelodie hat halt eben diesen Honolulu-Sound, sage ich jetzt mal, diesen hawaiianischen hawaiianische Honolulu-Sound, während die Melodie im zweiten Teil mehr so diesen italienischen Hauch hat und im dritten sollte es eigentlich eine Thai-Variante sein, aber da hat er, glaube ich, die Melodie geändert. Das klingt auf jeden Fall nicht mehr so wie in Staffel 1 und 2, ne?
Schloch.
Ja, und das war wohl der Grund, für das Verwirfnis, ja, zwischen Komponist und Mike White und ja, jetzt es würde mich nicht wundern, wenn wir in Staffel 4 wieder dieselbe Melodie haben, ja.
Auch ein geiler Cast, ne? Krass, ey.
Ja, und vor allem
geil, Patrick Schwarzenegger, jawohl.
Mega, ich sag's dir, mega. Er spielt einen, der ist so einen totalen Macho halt, ne?
Ja.
Der Sohn von Jason Isaacs und er spielt halt so den ältesten Mega-Macho und es gibt viele Shots, am Anfang dachte ich mir so, krass, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich und später gibt's Shots, wo sie so, da siehst du es schon.
Arnold
ist schon krass, die Augen, die Augenpartie und so, da siehst du schon krass, das ist wirklich der Sohn von Arnie. Und Maria Shriver?
Amy Lou Wood. Sam Rockwell.
Ja, okay. Ja, also das ist jetzt ein... Sam Rockwell ist halt ein Spoiler, weil das ist eigentlich ein Überraschungskameo, ne?
Uff.
Ja, der kommt dann in zwei Folgen. Kommt noch einer, kommt auch noch. Und Jason Isaacs fand ich auch super. Also der hat echt gut gespielt. Ich kenne ihn eigentlich nur als sehr... nicht sehr facettenreichen Darsteller, sagen wir so. Mm, und okay. Der ist cool, hat eine coole Präsenz immer in allen seinen Rollen, aber ich fand ihn nie so richtig facettenreich irgendwie. Ne? Auch sehr viele Klischee-Rollen, die er dann gespielt hat. Ja. Hier zwar auch, aber über eine Serie das so zu tragen, fand ich gut. Er hat da echt Sachen gemacht, wo ich, ja, hätte ich nicht gedacht, dass der dazu fähig ist. Und ja.
Alter.
Ja, ansonsten habe ich noch, bitte?
Diesen einen Namen kann ich kaum aussprechen, ohne wahrscheinlich einen Rassismus-Eklat auszulösen. Ey.
Oh oh.
Tai Me Tap Ting Tong.
Oh ja.
Thap Thim Thong. Also, das ist.
Aber wir haben ja auch noch Patravadi Mejudon. Ah, er. Also, Tai Me Tap Ting Tong.
Tap Ting Tong. Okay. Es gibt ja wirklich Namen, die haben so wenig mit dem zu tun, was wir so als Normen in Mitteleuropa haben. Ne? Da habe ich dann manchmal wirklich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das korrekt ausgesprochen wird. Aber gut. Ja, ich du, was hast du noch gesehen?
Ich habe eigentlich nur noch, ich war auch mal wieder im Kino, ich habe Blood and Sinners geguckt. Also der April ist fast schon vorbei, trotzdem habe ich fange ich jetzt an, noch die April-Highlights nachzuholen.
Ich werde auch nächste Tage Eden nachschieben und genau, Sinners. Ja.
Warfare auf jeden Fall.
Warfare auch noch, genau.
Ja, Warfare will ich jetzt als nächstes, wahrscheinlich am Freitag dann.
Und am Sonntag gehe ich natürlich in
natürlich, Episode 3. Das krönt die ganze Woche. Rundet so richtig ab.
Ja, Mann.
Ja.
Vor allem in der Lichtburg, ey, da freue ich mich richtig drauf.
Oh, sehr schön. In Essen, richtig?
Ja, genau.
Ja, schön.
Größter Kinosaal mit 1200 Sitzen. Ja.
Ach so, okay. Ja, ich wollte es jetzt eigentlich nur kurz hinterher schieben. Ist aber auch, ich will jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Blood and Sinners habe ich jetzt noch gesehen. Das wäre jetzt ein bisschen unfair, wenn ich das mit so einem Satz abhandle, wie, ja, ich kann den Hype nicht so ganz nachvollziehen. Ich verstehe ihn schon, aber ich kann es nicht so, obwohl ich mich auf den Film gefreut habe. Ich mache mich wirklich groß. Ja, aber ich sag mal so, einen Trailer vorher zu sehen, das hilft jetzt nicht.
Ey, können wir da mal kurz drüber reden? Ich bin jetzt schon sauer auf die Marketingkampagne.
Ja, das ist, wenn du mich fragst, macht das relativ viel aus. Es spricht halt irgendwie keiner drüber. Ja, ich finde das schon, es gab, glaube ich, zwei Trailer und der eine verrät ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber du weißt halt schon so, ne?
Ich finde, der erste war eigentlich noch relativ kryptisch, aber der zweite verrät dann ja alles.
Ich habe den zufällig gesehen, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Trailer war, wurde mir bei YouTube als Werbung reingeballert und dann dachte ich so, wow, also sah schon mal mega geil aus, die Optik, ist ja ein IMAX-Film und sieht man auch, also es sieht unglaublich gut aus. Ja, ich fand den schon unterhaltsam, also er taucht gut ein in diese ganze afrikanische Kultur, das ist klar, aber so die Hälfte der Spannung war halt irgendwie weg ab einem gewissen Zeitpunkt so, ne? Dann war irgendwie schon alles relativ vorhersehbar und
das ist ja, natürlich schade,
wirkte,
ne?
Ja, wirkte ja, so, als hätte ich es, hab's schon mal gesehen irgendwo anders, ne? So den Ausgang.
Im Trailer.
Ja.
Nee, aber jetzt mal, also wenn Sachen in Trailern zu sehen waren, ist es doch Free Game, oder? Dann können wir hier auch spoilern.
Ich bin mir nicht, also was, hast du beide Trailer gesehen?
Ja.
Dann weißt du ja schon, dass es hier sich um eine Art Zombie-Dämonen-Film oder so handelt.
Ja. Und das Ding, oder? Mir fehlt so ein bisschen der Mut. Wo ist der Mut? Der Verleiher. So, stell mal vor, du gehst so ins Kino und denkst, du siehst da jetzt so eine Art Milieustudie über schwarze Kultur oder vielleicht auch Musik angehaucht mäßig. Und dann auf einmal so, boom, du sitzt in einem Vampirfilm oder Dämonenfilm oder was auch immer.
Ja, so war das ja mit From Dusk Till Dawn damals.
Ja, Alter, und dieses Erlebnis rauben die dir doch mit diesem scheiß Trailer, weil jetzt weißt du es ja schon.
Guck mal, ich kannte den Titel zwar von From Dusk Till Dawn, ich kannte aber keinen Trailer und mir wurde der Film damals nur empfohlen, also nicht 1994 oder wann auch immer der rauskam, sondern 10, 15 Jahre später, wurde der Film mir einfach nur empfohlen, eine VHS in die Hand gedrückt und gesagt, hier, guck dir den an. Und was dann passiert, das ist halt kompletter Mindfuck, ne?
Übelst, ey.
Ja, und hier hätte das auch funktioniert. Das hätte hier auch funktioniert. Und das ist halt das Weirde für mich gewesen. Ich konnte mich nicht so auf diese ganze, also auf dieses stimmungsgeladene Intro und diese stimmungsgeladene Worldbuilding und Exposition, darauf konnte ich mich nicht so einlassen. Und es war halt super atmosphärisch. Ich dachte mir halt so, ja, ich meine, klar, du kriegst halt schon so ein bisschen hin und wieder, du kriegst schon relativ früh irgendwie einen Eindruck oder so einen kleinen Hinweis, wo du, selbst wenn du keinen Trailer kennst und nicht weißt, worum es in dem Film geht, kommt dann eine Szene, wo du spätestens da dir denkst, okay, irgendwas ist hier komisch. Das ist aber nicht so ein einfacher People of Color, Südstaaten, Gangsterfilm oder so. Ich habe auf die Uhr geguckt, immer wieder, eine Stunde 20 Exposition, ne, irgendwie so.
Okay, das ist lang, ne?
Also es ist schon echt, ich dachte mir so, krass, Alter, wie viel Zeit die sich hier für alles lassen, bis dann wirklich dieser Knall kommt und ja, wobei der Knall, der zieht sich über ein paar Szenen und das ist, ja, wenn ich jetzt so drüber rede, okay, ich habe, also ich muss sagen, um es mal so in, und dann jetzt auch Abschluss, außer du hast noch eine Frage oder so dazu, ich sag mal so, ich habe gesehen, bei Letterboxd gehen echt viele so 4 und 5 Sterne. Und das ist so, ne, hört euch unseren Podcast zum Thema Erwartungshaltung im Kino an. Ja. Das ist leider, das war jetzt nicht der Grund. Und ich sag's wirklich aufrichtig, ich habe richtig viel Bock auf den Film gehabt. Vielleicht war hier die Erwartungshaltung tatsächlich dann doch ein bisschen zu groß, ja.
Ja, ich fürchte, das könnte auch bei mir so sein. Irgendwie, ich bin mal gespannt.
Ja, das tut mir jetzt leid, dass wir da so in, dass ich da jetzt in der Gänze so im Detail darüber gesprochen habe, über Erwartungshaltung. Aber ey, du gehst da trotzdem. Ich weiß, du bist professionell, du gehst da rein, guckst dir den an und sagst nachher, der war geil, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Der hat auch voll viel Tiefe, der hat super viel Tiefe. Ich sag ja, dieses Afroamerikanische und mit der Musik und so, das ist schon nicht ohne alles. Da ist eine Sequenz drin, die ist halt unglaublich, dass da sowas plötzlich kommt in so einem Film, ne? Mhm. Das. Auch das Ende, also das ist schon mutig auch, ne? Und trotzdem, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel er eingespielt hat, ich drücke ihm alle Daumen, das ist halt einfach was Neues.
Ja.
Ist einfach was Neues und das ist nicht nur ein Rip-Off, wie du eben gesagt hast, ne? Oder hatten wir es im Vorgespräch? Nee, du hast eben vorhin irgendwas über Rip-Offs, hatten wir es, ne?
Ja, wir haben über Cutbank gesprochen.
Ja, genau. Da war das, ja.
Ach stimmt, das habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, ne? Es geht ja sogar so weit beim Clown, dass Cutbank auch ein Ortsname ist, genauso wie Fargo.
Was?
Ja, der Film spielt im Örtchen Cutbank in Montana.
Okay. Und wie gesagt, Sinners, oder Black and Sinners, sag ich schon.
Oh Blood and Sinners.
Blood and Sinners. der ist kein Rip-Off, würde ich sagen, von der Vergleich, den kann ich eingestehen, natürlich zu From Dusk Till Dawn, aber es ist kein Rip-Off. Und, oder nicht gänzlich, so. Nur zum Minimal irgendwo. Ja, könnte man drüber diskutieren, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich war am Anfang direkt so krass beeindruckt, einfach so aus technischer Sicht, weil ich weiß, Michael B. Jordan spielt Zwillinge und in der ersten Szene des Films ist es gleich so, zeigen die CGI-Experten allen da draußen erstmal einen Stinkefinger, indem sie sich gegenseitig berühren lassen. Also der eine reicht dem anderen Bruder eine Zigarette und das ist ja so schon so Masterclass, wenn es darum geht, irgendwie denselben Darsteller zweimal. Das ist nicht so selbstverständlich, ne? Bei Alien, wie hieß denn der? Der nach Prometheus, da haben wir ja zweimal Michael Fassbender in einer Szene und die Kamera rotiert um die beiden.
Covenant?
Covenant, genau. Ja, genau. Und die Kamera rotiert um die beiden. Ach, und ich meine, es müsste ein Ballhaus-Schwenk sein, dieses um 360 Grad um so zwei Personen. Ja, das müsste so ein Ballhaus, nennt sich das, benannt nach dem deutschen Kameramann, ne? Und die berühren sich halt auch gegenseitig, ne? Und hier reicht der eine dem anderen eine Zigarette. Und dann machen sie es manchmal auch ganz clever, dass sie vorher wegschneiden, bevor sie sich berühren würden. Und trotzdem ist gleich so ein Statement irgendwie, ey, wir haben hier keine Angst vor irgendwas, ne? So, so habe ich das empfunden, muss ich sagen. Also deshalb sehr, sehr coole Szene. Ja, die sind öfter, wie soll es auch anders sein? Die sind Brüder, die kommen noch öfter zusammen im selben.
Ja.
Und ja.
Okay, das klingt schon ganz gut,
also,
aber.
Ja, also wie gesagt, guckt ihn euch an, alleine weil es halt eine neue IP ist und weder eine Fortsetzung noch zu irgendeinem Universe gehört oder so. Also da könnte auch Fortsetzung ist hier auf jeden Fall, alle Türen sind offen.
Ja. Wie gesagt, wenn die Verleiher jetzt noch so mutig gewesen wären, im Trailer nicht schon alles zu verraten, dann hätte es wahrscheinlich so ein richtiger boah, krass im Kino gegeben. So.
Habe ich ein gutes Beispiel für dich, nämlich 28 Years Later, der Trailer. Den haben wir uns eben nochmal zusammen angeguckt, ne?
Oh yeah.
Der fetzt natürlich. Der neue Trailer, vor 6 Tagen erschienen. Der Teaser war schon geil.
Ah ja, ich meine, was soll ich sagen? Ne? Du hast es gerade tatsächlich, du hast es gesehen, du hast ein geschultes Auge dafür. Ne? Bei mir wäre es jetzt nicht so krass sofort zumindest nicht aufgefallen. Du hast direkt gesagt so, boah, man sieht ja voll, dass das mit dem iPhone gefilmt ist. Aber jetzt nicht so schlecht, sondern es ist einfach nur angemerkt, dass du es siehst.
Ich habe es gesehen, dass es also in den Lowlight-Sequenzen spätestens erkennst du schon, dass es ein bisschen matschiger ist und nicht so kontrastreich und wenig Zeichnung im Dunklen eben. Ne?
Also unterbelichtete Settings mögen iPhones bis heute nicht so, ne?
Ganz genau. Und ist jetzt nicht so, dass ich sofort sehe, das wurde mit dem iPhone gefilmt, sondern mir fällt dann natürlich wieder ein, ach stimmt, da war was mit einem iPhone, ne? Ja. Das angekündigt wurde, krass, die wollen den Film auf dem iPhone drehen. Aber der Trailer, der zeigt viel, ohne zu viel zu verraten. Er zeigt viel Chaos. Das ist vor allem das, was man sieht. Eine Menge Chaos, eine Menge Durcheinander, viele Figuren, die unter Druck sind. Sehr schöne Schauwerte schon mal. Die kriegt man auch schon mit.
Ja,
also
total.
gute Settings. Cillian Murphys Zombie in a Cornfield ist auch wieder am Start und das war nicht nur ein Einzelshot, sondern das kommt wohl mehr. Ja, und wusstest du eigentlich, dass das der erste Teil von einer Trilogie ist?
Nee, echt jetzt?
Da ist auch schon, ich glaube, der zweite Teil ist schon abgedreht, wenn mich nicht alles täuscht. Es war back to back. Und der dritte, der zweite Teil hat einen anderen Regisseur und der dritte auch, meine ich. Warte mal, wer war der?
Ich seh's gerade. Wurde back-to-back gedreht mit der Fortsetzung 28 Years Later, The Bone Temple. Da hat eine Frau Regie geführt, Nia Da Costa.
Genau. Ja, genau. Eine
Frau. Gut, aber Garland hat wieder geschrieben und Boyle und Garland haben produziert. Ich wusste nicht, dass sie da direkt noch eine Fortsetzung filmen. Ich bin mal gespannt, was das dann gibt. Aber jetzt erstmal der Trailer von 28 Years Later. Ich bin übrigens, das stört mich einfach immer noch, weil ich bin ja so ein Professor Pingelig, ne? Also es waren erst 28 Tage, dann 28 Wochen und die 28 Monate haben sie jetzt einfach mal ausgelassen. Jetzt kommen direkt 28 Jahre. Aber gut. Ich finde das geil, dass der Trailer, der vermittelt, wie du gesagt hast, Stimmung, der zeigt viel, aber eher so Situationen und über die Handlung lässt er uns irgendwie völlig, völlig im Dunkeln. Also ich meine, wir können uns natürlich denken, dass er 28 Jahre später spielt, aber so wie wir sehen nicht so richtig oder es wird zumindest im Trailer nicht schon direkt wieder vorgekaut, wie viel jetzt noch von der Gesellschaft übrig geblieben ist oder wie die Gruppen da organisiert sind oder so, ne?
Also was interessant wäre zu wissen aus meiner Perspektive, weil ich habe den zweiten Teil, 28 Weeks, den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Ach, krass.
Und ich weiß auch nicht, was der da für eine, mit was für einem Schlusspunkt der endet, so, was da für eine, also wie die Ausgangssituation ist. Ich habe den ersten Teil, 28 Days Later, habe ich einmal gesehen und ich weiß auch noch, dass der eben irgendwie so einen Digital-Look hatte, dass der quasi,
ja, und da kann ich auch noch. Auf dem Camcorder gedreht.
Auf dem Camcorder, genau, ja. Siehst du, der hatte so einen, Ja, und ich sag mal so, ne, das iPhone ist der Camcorder unserer Zeit, ne, wenn du es so möchtest. Und ich glaube, ja, die nächste Generation, die wird dann wahrscheinlich Filme mit ihrer Brille drehen oder so. Aber genau. Und deshalb ist das gar nicht so abwegig, die Idee, ne, von Danny Boyle auch zu sagen, komm, wir nehmen hier jetzt das iPhone und haben dann eben diese Parallele zum ersten Teil. Oh, ich darf hier nicht gleichzeitig zu viele Sachen Fenster offen haben. Ich habe hier nur den IMDb-Eintrag von 28 Weeks Later gerade.
Also ich kann dir so viel sagen, ohne jetzt zu spoilern. 28 Weeks Later, da ist es so, dass die Zombies es am Ende einfach vom britischen Eiland runterschaffen aufs europäische Festland. Und dann sieht man so ein paar Zombies auf den Eiffelturm zurennen. Das war das Ende von dem Film. Und deswegen dachte ich so, okay, dann zeigen sie uns mal, wie die Zombies jetzt Festland-Europa auseinandernehmen. Mhm. Ist dann halt nicht passiert.
Ist es bei dir noch nicht so lange her, dass du den gesehen hast? Oder wieder gesehen hast?
Also das war so einer meiner frühesten Zombie-Filme, die ich so gesehen habe.
Ah, okay.
Als ich so, weiß ich nicht, 19 war oder so, fand ich den ganz geil. Und dann habe ich den alle paar Jahre mal wieder gesehen. Und jetzt das letzte Mal, ich habe darüber mit Alex von Let's Talk About Horror gesprochen, deswegen habe ich den gesehen, das ist vielleicht ein Jahr, anderthalb her. Mhm. Sowas.
Ja, den 28 Days Later war, glaube ich, auch einer meiner ersten Zombie-Filme. So. Der ist auch so, ich sag, kann ich ja halt sagen. Es
gibt keine Zombies. Hm?
Ja, der ist halt auch so auf LAN-Party rumgegangen, tatsächlich. Ja. Zu der Zeit, ja.
Ja.
Deshalb, aber ich habe wenig Erinnerungen. Ja. Ich freue mich, die nachzuholen, mal wieder zu gucken, die Filme.
Kann ich auch
vor allem empfehlen. Den zweiten jetzt. Und ja, Danny Boyle wird das schon machen.
Ja, oha, wie geil. Ich sehe gerade bei Wikipedia, dass Hildur Gunnarsdóttir die Musik macht. Ey, ich liebe die Musik von der und die ist so
großartig.
Gut. Ja, Mann.
Sehr gute Idee. Sehr gute Idee.
Ja. Vor allem, also das, was sie, die Musik für Tschernobyl und die für Joker, so das sind so, ich weiß nicht, dunkle und deprimierende Soundtracks. Revenant auch, sehe ich gerade. Meine Fresse, die hat ja schon wirklich.
Hat sie nicht für Ari Aster auch schon was gemacht?
Nee, Ari Aster hat mit dem Typen zusammengearbeitet, der hieß, boah, das ist so ein Osteuropäer.
Ah, ja, da war was.
Ich muss gerade mal.
Der arbeitet immer mit dem, ne?
Seit Midsommar für Hereditary hatte er noch jemand anderen. Ah, Bobby Kärlich. Ah, nee, ist auch ein Brite, aber okay.
Wer? Bobby?
Bobby Kärlich. Okay, aber serbische Wurzeln hat er. Also der Name, ne? K-R-L-I-C. Krlitsch. Ich denke mal Kärlich oder so.
Krlitsch.
Nee, genau, er ist sein Typ. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt auch. Gott, jetzt bin ich ein schlechter Fanboy. Wie heißt denn Aris neuer Film? Eddington. Ach doch, dann den macht er auch wieder, sehe ich gerade. Ja, geil, ey.
Aber hier hat er einen neuen Kameramann, ne? Bei Eddington. Das da hat, glaube ich, immer. Er hat immer sein. Ja, genau. Darius Conji ist hier, der Kameramann. Das ist der von Mickey 17.
Ja.
Stimmt, so Mickey 17. Aber er hat auch.
Für den Safties macht er immer zusammen. Uncut Gems.
Genau.
Marty Supreme dieses Jahr. Mhm. Ja, auch nicht schlecht. Ey. Bei den Safties hast du als Kameramann auf jeden Fall viel Stress, ey.
Der war aber auch, glaube ich, der Kameramann von 7. Also das ist kein Newcomer irgendwie. Ich sag mal so, er ist noch so ein bisschen alte Schule Hollywood. Der hat noch auf Film gelernt.
Ja, der Bruder ist 70, ey. Der ist auf jeden Fall alte Schule.
Ja. Das ist halt so ein bisschen die Besonderheit, ja.
Ja, krass, doch, du hast recht, 7 hat er auch gemacht, ja.
Ja,
ja, wir schweifen auch ab, ey.
Wir schweifen ab, genau. Kommen wir zu unserem Hauptthema.
Ich dachte, du wolltest noch was über einen Predator-Trailer sagen.
Predator Badlands. Dan Trachtenberg hat den neuen Trailer zu Predator Badlands direkt über Instagram gedroppt. Und wir haben es bei uns auf dem Instagram-Kanal auch direkt geteilt. Ja, ich bin da ein bisschen gehypt drauf. Ich muss sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so aussieht, aber ich glaube, der wird einfach Spaß machen, der Film. Und ja, dieses Detail, das ist mir nicht aufgefallen, Screen Rant hat es direkt gepostet. Hauptfigur Ellie Fanning, sie spielt einen Weyland-Yutani-Androiden.
Boah, ich finde ja Elle Fanning, ne? Die wird so overcastet, Alter.
Die wird overcastet.
Ich habe das Gefühl, ich sehe diese Frau jedes Jahr 10-mal im Kino. Ich denke mir so, wann ist denn mal gut mit Elle Fanning, Alter?
Ja, ich muss sagen.
Ich finde, sie hat sogar keine 8. Main-Character-Energy irgendwie. Sie ist einfach so.
Ja, die ist. Weißt du, sie ist ein NPC.
Ja. Also, ich habe nichts gegen die. Ich habe gar nichts gegen sie, aber ich finde, die ist einfach keine sonderlich ausdrucksstarke Schauspielerin.
Ich überlege gerade, bei welcher, ich weiß nicht, also es ist irgendein Spiel von ihr, ist mir im Gedächtnis geblieben, aber ich weiß gerade nicht, aus welchem Film. Ja. Und es wird nicht Super 8 gewesen sein. Da habe ich sie als ein bisschen nervig in Erinnerung. Und da waren die Teenies auch nicht cool irgendwie bei Super 8. Wenn es ein Spielberg-Film gewesen wäre, dann wären die Teenies cool gewesen. Der hat ein gutes Händchen dafür, Kinder zu casten und oder Jugendliche, keine Ahnung, wie alt die damals da waren, aber trotzdem, ja.
Die ist übrigens so eine richtige A24-Queen, ne? Es gibt kaum eine andere Schauspielerin, die so oft dabei war wie sie.
Ja, da hast du so eine schlechte Meinung von ihr, das geht aber nicht. Das geht aber nicht.
Ich habe ja gar keine schlechte Meinung von ihr, ich finde einfach nur, dass sie irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Könnte man Gesichter machen, Night. Statt nur vor der Kamera zu stehen. Ja. Ich finde, sie guckt immer so ein bisschen gelangweilt. Vielleicht ist es das, ey. Nee, keine Ahnung, ey. Aber ey, also, an sich ganz bestimmt eine ganz sympathische Person, ja. Bitte versteh mich da nicht falsch.
War sie nicht für einen Oscar nominiert?
Ich wüsste jetzt nicht, wofür, um ehrlich zu sein.
Complete Unknown. Da war doch eine Darstellerin, eine.
Ja,
eine von den Darstellerinnen war doch für einen Oscar nominiert. Ich glaube, sie war es nicht. Nee, okay.
Eine Co-Star von ihr, glaube ich.
Mhm.
Die war, glaube ich, beste Nebendarstellerin, kann das sein? Als beste Nebendarstellerin nominiert.
Okay.
Ja. Aber ja, hier, ne? Best Supporting Actress Monica Barbaro, ja genau, die war nominiert.
Doch, Monica Barbaro, ja.
Aber nicht Elle.
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 Nicht die Elle.
Elle Fanning.
Elle. Elle. Ja. Also Badlands sieht auf jeden Fall cool aus, ballert uns direkt ins Weltall und oder in fremde Welten, vielleicht die Heimatwelt der Predator, keine Ahnung. Ich müsste den Trailer, ich gucke mir den nochmal an, ich habe den jetzt nur einmal gesehen, das war so mein First Look und Poster auch cool, First Hunt, Last Chance.
Dieser IP hat aber auch mal wieder einen Hit nötig, kann das sein?
Ja gut, ich mag Prey. Prey ist ein.
Ich fand den auch nicht verkehrt, aber.
Ja, ist ein solider Predator-Film. Jetzt halt sich öffentlich oder offiziell auch nochmal in so einem Big-Budget-Film dazu zu bekennen, dass es dasselbe Universum ist wie Alien, ist halt cool. Also das hatten wir ja jetzt nur in der Alien vs. Predator-Reihe, dass wir da den guten Mr. Weyland schon mal irgendwie angetroffen haben. Ja, jetzt eben nochmal hier die Verbindung zu schlagen in einem Original Predator-Movie, sage ich mal jetzt, ne? Ist halt, der wohl auch in derselben Timeline spielt wie das Alien-Universum. Ja, das ist halt so die Besonderheit, ja.
Ist auch geil, ne? Ich sehe gerade, der Stuntman, der den Predator spielt, hat auch einen richtig wilden Namen. Also buchstabiertechnisch. Dimitrius Schuster Koloa Matangi.
Krass.
Wette, der Bruder muss seinen Namen auch mehrmals jeden Tag buchstabieren. Also alleine so von der Länge her und so, wo gehört welcher Buchstabe hin?
aber interessant, es ist wie so aus drei verschiedenen Kulturen, ne? Ja. Dimitrios klingt so griechisch.
Ja.
Schuster könnte hier irgendwas sein.
Ja. Und
Koloa Matangi ist irgendwas Afrikanisches, ne? So irgendwie. Das ist natürlich krass. Ja, mal sehen, wie viel, also von dem werden wir nicht viel zu sehen bekommen in dem Film.
Ja, er wird eine Maske tragen, nehme ich immer an.
Genau, genau, Predator-Maske. Ja. Das sind aber übelst die Ochsen, die halt immer in so Kostümen drinstecken. Ne?
Ja, Mann.
Das muss man schon sagen. Das war ja bei Predator Prey, war das ja auch schon so.
Oder wie dieser Dude, der das erste Alien gespielt hat, das war ja auch so ein übelster Hühner, ey.
War ein Hühner,
er war zumindest groß. Ja,
ja. Aber jetzt auch so der Stuntman von Mandalorian zum Beispiel, ne? Der war ja auch bei der Celebration, da sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Der war ja auch mit auf der Bühne irgendwie so mit Pedro Pascal, der hat ja dann die beiden Stuntmen dazu geholt.
Der war so drei
halt auch voll die, ja, voll die Zuchtbullen, sag ich mal. Ja, also super, super muskulöse Typen für die Kostüme halt, ne? So, weil das Kostüm ist scheiß schwer. Mandalorian und die Stuntmen, die haben da auf jeden Fall einiges zu schleppen.
Krassen sie da so übelste Fortpflanzungsgorillas, ey.
Oh, jetzt ist aber gut, ey. Die Academy, die hat jetzt wohl auch erkannt, dass so das Stuntman-Handwerk, dass das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass das Arbeit ist, ja, und nicht nur den Hals riskieren irgendwie für einen Paycheck. Stunt-Design, Achievement in Stunt-Design ist jetzt die neue Kategorie ab 2028.
So spät, ist krass, ey. Ich dachte, genau. 27.
Nee, was haben wir nächstes Jahr? 26?
Dann in oder es 27. gilt für Filme, die ab 27 kommen und dann halt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Okay, Filme, die in 27 gedreht werden. Ja. Also, ihr Stunt-Designer da draußen, legt euch in 2027 besonders ins Zeug, ja.
Ach, scheiße, da muss Tom Cruise doch nochmal ein Mission Impossible drehen.
Das ist, ey, da sage ich dir, die Chancen stehen garantiert nicht so schlecht. Dass jetzt plötzlich so, die Würfel sind neu gefallen, weißt du so, ne? Das ist so, sitzt er da mit Christopher McQuarrie, sitzen sie schon zusammen und denken sich so gerade, fuck, Alter, was machen wir mit diesen Titeln, Alter? Wir haben wir hatten erst Last Reckoning Part 1 und Part 2, jetzt ist es The Last Reckoning. Und The Final Reckoning, was machen wir nur, ne?
Und dann, ich glaube, er weiß auch gar nicht, wo er noch hochklettern oder runterspringen soll, was er nicht schon gemacht hat für diese Filmreihe.
Ach nee, ich bin ein Idiot, Entschuldigung. Es ist Dead Reckoning Teil 1 und Teil 2 gewesen. Ja, so war es mal angekündigt. Genau, haben sie sich selbst. Also es stand ja noch im Film drin. Es stand ja noch Dead Reckoning Part 1 im Kino, meine ich, war es noch so zu lesen.
Ich wette, wenn du jetzt die Blu-ray-Hülle haben möchtest, wo noch Dead Reckoning Teil 1 draufsteht, da musst du irgendwie ein paar Euro mehr für bezahlen. Ey.
Ja.
Weil das jetzt so Sammlerobjekte sind oder so.
Nein, also zurück zu den Stunts. Die Stunt-Design, also man darf nicht vergessen, heutzutage kannst du auch sehr viel Ästhetik irgendwie durch professionell ausgeführte Stunts transportieren. Man denk mal an Dune Teil 1 und 2. Also was da an Choreografien auch irgendwie auf dem Bildschirm oder auf die Leinwand gezaubert werden, das sind alles Stuntmen, die das performen so, ne?
Ja.
Die da nicht nur ihren Hals riskieren, sondern sich da auch was bei denken. Bei der Planung, bei der Organisation und bei der Ausführung, ne? Also da gehört schon ganz viel dazu. Und es ist halt, ist eine Schande, dass das Department so komplett außen vor gelassen wurde über so viele Jahre jetzt schon auch, ne? Ja, guck doch mal, es sind immer Stuntmen am Set. Das ist so wie ein Beleuchter, wie ein Gaffer, wie ein Kameramann, einer der beim, oder weißt du, so von der Maske. Es ist ja auch ständig jemand von der Maske da. Und es gibt für jeden Film, bei dem es irgendwie physische Szenen gibt für die Darsteller, gibt es auch Stuntmen. Und wenn es nur ist, irgendwie über einen Zaun zu klettern, dann ist an dem Tag für George Clooney ein Stuntman am Set. Und er kann sich dann immer noch entscheiden und sagen, okay, nee, ich mach das selber.
Ja.
Das soll es ja schon gegeben haben, so in der Vergangenheit, dass Darsteller dann einzelne Stunts dann doch selber gemacht haben, auch wenn ein Stuntman für die Szene vorgesehen war. Ja. oder eben nicht.
Es ist ja auch schon mehr als nur einmal passiert, dass da auch Menschen ihr Leben gelassen haben, wenn da immer irgendwas schiefgegangen ist.
Das stimmt.
So bei Harry Potter, ich glaube beim letzten Film ist da ja auch ein Stuntman ums Leben gekommen, als sie den gedreht haben.
Mhm.
Das ist schon nicht ohne dieser Job, ey. Und dass das, ja doch, dass das gewürdigt wird, gehört sich schon so, finde ich auch, ja.
Ja. Das ist eine richtig gute Idee. Wir freuen uns drauf und ja.
Haben wir nicht jemals von der anderen neuen Kategorie gesprochen?
Meinst du jetzt der Blockbuster?
Nee, fürs Casting.
Fürs Casting?
Ja.
Die Moment.
Die wird nämlich schon ab nächstem Jahr, also für alle Filme, die 25 laufen, wird die schon vergeben. Fürs beste Casting.
Ach so, fürs Ensemble.
Für die Casting-Menschen, Casting-Director.
Casting-Director.
Weil es ist ja so, dass die Entscheidung über das Casting auch oft entscheidend dafür ist, ob ein Film gut wird oder nicht. Ja, du kannst Rollen fehlbesetzen oder du kannst sie richtig geil besetzen, so ganz ehrlich. Mhm. Wer möchte einen anderen Gandalf haben als Ian McKellen, ey, wenn das mal nicht ein geiles Casting war und deswegen?
Das ganze Herr der Ringe-Ensemble ist ja perfekt.
Voll. Ja,
ist perfekt. Es ist handverlesen.
Ja.
was soll man doch mehr sagen? Finde ich
auch diese Kategorie geil. Die wird dann jetzt schon ab 2026 verliehen. Ja. Ist übrigens die erste neue Kategorie, sehe ich gerade, die sie seit 2001 eingeführt haben. Damals haben sie bester animierter Spielfilm eingeführt.
Krass.
Ja.
2001, ja. Und dann vorher, was war vorher noch? Dann wahrscheinlich Special Effects irgendwann, ne? 1980 oder so. Oh. Oder kam das dazwischen krass, ne, noch
wenn was? Sie seitdem nichts Neues eingeführt hätten.
Ja. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber es kann sein, dass es irgendwie in den 90ern noch was kam. Was mit Kurzfilm vielleicht? Ach, ich weiß es nicht. Egal. Zu viel Spekulation. Was keine Spekulation ist, sondern auch Fakt ist, dass keins der Academy-Mitglieder, und ich glaube, die haben 8.000 bis 9.000, irgendwie sowas, keins der Academy-Mitglieder musste jemals zuvor alle Filme gesehen haben, um bei der Wahl des besten Films mit abstimmen zu können.
Das ist eine Schande, ja. Sie mussten und, echt nur so, ja, cross my heart, dass ich die wirklich alle geguckt habe, alles klar.
Ja, ja. Ich habe mir eben noch mal ein Video angeguckt von Moviepilot von vor 5 Jahren, wo sie das sehr ausführlich erklären tatsächlich, wie der Wahlvorgang funktioniert und auch der Nominierungsvorgang. Mhm. Ich glaube, da war die Rede, aber das Video ist wie gesagt, das ist 5 Jahre alt, da war die Rede von 8.500 Academy-Mitgliedern. Und das Interessante ist, die meisten sind geheim. oder ja, außer die es natürlich öffentlich zugeben, von denen man es weiß, ne?
Man kann sich ja eigentlich denken, dass sämtliche Filmschaffenden sind, die schon mal irgendwie prominent in Erscheinung getreten sind.
Ja, sicher.
Ja.
Die sind Mitglied der Academy tatsächlich. Ja. Also die allermeisten Prominenten und die permanent im Hollywood-Geschäft mitwirken, so, ne? Das ist, ja, die wählen da halt mit. Aber es ist, wie gesagt, umso krasser, die allermeisten mussten die Filme nicht gesehen haben, haben sie wahrscheinlich auch nicht gesehen. Was kein Grund ist, glaube ich, dafür, dass Emilia Perez dieses Jahr nicht bester Film geworden ist. ich hoffe mal, die meisten haben ihn nicht gesehen und trotzdem nicht dafür gewotet. Sie haben ihn
boykottiert.
Boykottiert, ignoriert. Nein, oh mein Gott. Ich wette, wenn man diese paar Dinger sich so anguckt, wie wir jetzt schon scherzhaft schlecht über diesen Film gesprochen haben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Das kommt nicht gut rüber. Aber keine Ahnung, wir haben hier auch lang und breit erklärt, glaube ich, oder ich zumindest, warum das mich wenig reizt. Allein schon, weil es ein Musical ist.
Wir sind freie Elfen, wir müssen nicht alles gucken.
Ja.
Ja, wir müssen ja auch nicht abstimmen darüber.
Nein, wir müssen darüber nicht abstimmen. Und ich muss auch keine Musicals gucken, bei denen falsche Bärte irgendwie angeklebt wurden, die mich nicht catchen. So, egal, ob es da jetzt um LGBTQ+ und was weiß ich, was für Themen geht. Ne?
Das wäre sogar noch eher ein Grund, warum ich mir den Film angucken würde, aber mit der Publicity eher dann doch nicht. Ey.
Nee.
Und mit... Ja. Egal, wir müssen da jetzt nicht wieder drauf rumreiten, warum wir keinen Bock auf den Film hatten.
Nein. Siehst du, ich hätte mir doch den schlechten Scherz dazu gespart. Ey. Ja. Nee, also es wirkt tatsächlich skandalös, als ich das heute gelesen habe. Heute oder gestern kam die News, ne? Das muss man schon sagen. Also ich war schon echt ein bisschen schockiert, dachte mir so, ja, wow. Das bestätigt eigentlich nur, dass ich schon immer dachte, irgendwas geht bei der Akademie nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Teilweise fühlt sich einiges dann doch sehr geschoben an, besonders wenn es um die Verleihung beziehungsweise die, ja, den Gewinn für den Oscar im Schauspiel-Achievement so, ne? Also da, wenn's bei den Schauspielern, da war ich immer so ein bisschen, so, dann ist doch irgendwie Sympathie eher das, was vielleicht, oder ja, es ist eine sichere Wahl, eine sichere Bank, so
gefühlt. Academy ist echt kacke. Ich war bei Ralph Fiennes, ey.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, ich war auch bei Ralph Fiennes aus
Sympathie. Du warst bestimmt nicht bei Sebastian Stan. Du warst nicht bei Sebastian doch. Stan oder bei Timothée Chalamet.
Doch, ich war, glaube ich, bei Sebastian Stan.
Ach,
er hat es aber auch gut gespielt, den scheiß Trump. Ja, mit seinen Fake-Zähnen und dieser Fake-Frisur. Er hat sich da halt schon echt ins Zeug gelegt, das muss man schon sagen.
War auch gut.
Ja, aber das durfte man halt nicht machen. Du konntest nicht in diesem Jahr irgendwie plötzlich einen Schauspieler einen Oscar geben, der Donald Trump spielt. Das geht nicht.
Deswegen, lieber. Apropos Ralph Fiennes, ne? Also, erstens, wie aktuell ist Konklave jetzt wieder, weil wir bald eine Konklave bekommen?
Oh ja.
Und zweitens habe ich auch gelesen, so dass sie jetzt auf einmal darüber nachdenken, auch mal Leute aus Afrika, Geistliche aus Afrika in den näheren Kreis so dieser Wahl aufzunehmen. Ich denke so, ach krass, dafür habt ihr jetzt diesen Film gebraucht, um zu diesem Schluss zu kommen, dass ihr auch Afrikaner wählen könntet als Papst. Oder die hatten so einen Kandidaten, der wohl relativ heiß war aus den Philippinen auch. Also scheinbar hat der Film jetzt schon was bewirkt, ey.
Ich will an dieser Stelle Arthur grüßen und sagen, der Gag ist dir gelungen, den du in unserer Gruppe da abgesetzt hast. Erst die Todesmeldung, dass der Papst verstorben ist, reinzuposten und dann Link zu Amazon Prime von Konklave. Das war, also ich musste schon schmunzeln, ja. Grüße gehen raus. Also, Grüße gehen raus, weil wir wissen, dass du zuhörst.
So. Arthur ist ein fleißiger Zuhörer, ja. Gut, Grüße an Arthur haben wir, dass die Academy-Mitglieder jetzt endlich mal auch die 15 Filme, die sie da dann gucken müssten, gucken sollen. Haben wir auch. Was war denn noch so los? Es wurde Star Wars zelebriert.
Wortwörtlich. Literally. Wortwörtlich, ja. Star Wars Celebration in Japan 2025 ist zu Ende. Und jetzt kann ich dich live fragen, ich weiß es noch gar nicht, was du darüber denkst, als bekennender Can-Fanboy, Ryan Gosling wird zu einem Star Wars Schauspieler. Was sagst du?
Bekennender Can-Fanboy. Ja, Ryan Gosling. Wie heißt der nochmal? Ist das Starfighter, wo er mitspielt?
Ja, Starfighter, ne?
Genau.
Ja. Der Titel ist geil. So viel kann ich schon mal sagen.
Ja. Also ich stelle mir gerade vor, dass wir so einen Star-Wars-Film haben, der, wenn wir Glück haben, so eine Tonalität hat wie Andor.
Mhm.
Und dann gepaart mit Ryan Gosling aus Drive.
Das wird definitiv nicht passieren.
Warum denn nicht?
Entschuldigung, was hast du gesagt, du stellst, ich war gerade ganz kurz geistesabwesend, hast du gesagt, du könntest dir vorstellen, dass der Film so wird oder dass du dir so einen wünschst?
Ich sagte, ich hoffe, Starfighter wird sowas wie Andor gepaart mit Drive, also so ein
Ryan Gosling würde ich gerne sehen. Okay, auf gar keinen Fall.
Mano.
Dann bleibe ich dabei. Auf gar keinen Fall, Alter.
Okay.
Nein, also
du hättest lieber ein Barbie-Star Wars mäßig, ne?
Nein. Ich will auch keinen Free Guy mäßigen Star Wars Film und auch keinen Deadpool und Wolverine mäßigen. Ich freue mich, dass Ryan Gosling Teil der Star Wars Familie wird. Ich finde es total geil. Das wurde vorher schon gerüchtet. ich weiß nicht, vor 3 Monaten oder so habe ich das gelesen, habe mir nichts dabei gedacht, habe mir gedacht, haha, was für ein geiles, bekacktes Gerücht, weißt du so, das wird niemals passieren. Und jetzt kommt Ryan Gosling auf diese Bühne mit einer Cappy, auf der draufsteht irgendwie so, never tell me my odds, ne? Also sag mir nie, wie meine Chancen stehen, mit dem alten Han Solo-Spruch halt so, ne?
Ja.
Und ich habe es gefeiert. Ich hab's gefeiert, von vorne bis hinten.
Wie gesagt, das meinte ich halt mit, ich wünsche mir so einfach so eine etwas ernstere Tonalität. Wie geil, ja. Und halt einfach, ja, auch mit dem ernsten Gosling so, der muss jetzt nicht mal so ein Stummer sein wie in Drive. Da hat er ja gefühlt 5 Zeilen in diesem ganzen Film, aber ey, ich bin gespannt, ich bin offen dafür.
Also ich glaube, er wird den super coolsten, charismatischsten, eloquentesten, One-Liner-punchenden Starfighter-Piloten der ganzen Galaxis spielen.
Also ich hoffe, eigentlich ist Ryan Gosling nicht einer, der solche Rollen spielt. Der spielt doch jetzt nicht so, macht doch jetzt nicht einen auf Chris Pratt und spielt nur noch Star-Lord in jedem Film. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
So eine Mischung, ja, pass auf, so eine Mischung aus Star-Lord und Maverick. Das wär's doch.
Boah, ich heul so, wenn das passiert, ey, ohne Scheiß.
Also so ein bisschen Augenzwinker-Humor muss er schon haben, die Figur. Und ja, eben so die Coolness, ja, die Coolness von Han Solo, ne?
Ja, klar, aber guck mal.
Aber so ein bisschen tollpatschig. Er darf ein bisschen tollpatschig.
Ach, das auch, okay.
Ja.
Nein, guck mal, ich glaube, der Grund, warum Ryan Gosling noch nie auf den Sack bekommen hat, ist, weil der einfach so Kackrollen gar nicht annimmt. Wo hat der denn mal eine Kackrolle gespielt? Okay.
Wir haben Fall Guy nicht gesehen jetzt.
Ja gut, den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Da,
ich weiß nicht, wie gut oder
aber so alle Rollen, die ich davor gesehen habe, selbst in Barbie hat das ja noch, okay, der Film war jetzt auch albern und so, aber es hat schon noch eine gewisse Message vermitteln wollen. So.
Danke, dass du mich erinnerst, das war eine Kackrolle, ja, Barbie.
Ja, irgendwann werden wir mal darüber reden, wie sehr Matthias Barbie verehrt, ey. Nein, aber ich...
Entschuldigung, in The Nice Guys. In The Nice Guys spielt er auf jeden Fall. Nimm den Driver aus Drive und die Figur aus The Nice Guys, so die Mischung aus den beiden vielleicht, ja.
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 Ja, hoffen wir doch mal.
Das heißt, wenn er dir dein Nasenbein zertrümmert, grinst er sich dabei noch einen ab.
Ja, ja, das kann er gerne tun, ey.
Und freut sich.
Ja, und Sean Levy, also ich bin gespannt. Ich finde viele seiner Sachen cool. Zum Beispiel Nachts im Museum fand ich früher total geil. Ich habe die jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube nicht, dass die schlecht gealtert sind oder so. Stranger Things bin ich ja eh voller Fanboy von.
Mhm.
Ja, Free Guy muss jetzt nicht sein, ne? Deadpool und Wolverine war ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Aber es ist jetzt zumindest keiner, wo ich sage so, ach du Scheiße, was haben sie sich denn dabei gedacht, weißt du? Ich glaube, der kann, also wenn er das so macht wie, wie heißt denn der Bruder nochmal von Andor? Tony Gilroy?
Tony Gilroy, ja.
Wenn er so mit dem Anspruch dran geht, wie er so von wegen, wir nehmen die Lore ernst und wir nehmen auch unser Publikum ernst, dann kann da echt was Geiles bei rumkommen. Aber du brauchst jetzt nicht mit einer Tonalität von Deadpool und Wolverine anzukommen. Das passt nicht zu Star Wars, das hatten wir jetzt zu oft in letzter Zeit. Also komm jetzt nicht so mit Jar Jar Binks 3.0 an oder so, ey, bitte nicht.
Ja, wobei, ich meine, wenn es cool ist, her mit so einem Gangen. Also dieser Film, ja, wenn es geil ist, dann gib mir her den. Also der Film ist halt, also stell dir vor, so der Chewbacca-mäßige Sidekick von Ryan Gosling wäre so ein Gangen. Also es wäre schon, ich würde es schon feiern. Ich fände es schon lustig, glaube ich. Ja. Es dürfte halt nicht Jar Jar Binks sein. Es müsste halt vielleicht einer sein, der auch, Jar Jar Binks war ja so ein eingeschüchterter Schlaffi halt, ne? Das müsste vielleicht einer sein, der wirklich so ein bisschen auf die Fresse gibt auch, ne? Das wäre schon witzig, ey.
Ja, halt nicht so ein Volltrottel wie Jar Jar Binks.
Nicht so ein Volltrottel, genau, ja. Das wäre schon, stell dir mal vor, einer, der so markige Sprüche raushaut auch so, ne? Und wir wissen, es gibt Gangens, die können das, ne? Und ja. Ja. Ja, nicht nur der, auch diese anderen so. Das sind ja dann schon so voll die Krieger so auch. Ja. Ne? Gang den Krieger, dann so ein Co-Pilot, das wäre schon was.
Ja.
Ja, weil der hat halt einfach ein Standing mittlerweile im ich glaube, unter vielen Hardcore-Fans auch so, ne? Unter Star Wars-Fans der klassischen Trilogie, der Prequels vielleicht, so unsere Generation eben.
Ja.
Ja.
Ja, jedenfalls, also das war schon so, ich glaube, die Nachricht, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe.
Ja.
In der ganzen Celebration.
Sehr überraschend und spannend natürlich auch, dass eine Darth Maul-Serie angekündigt wurde. Eine Animationsserie.
Da bin ich jetzt wieder enttäuscht, ey.
Ja?
Bisschen.
Das ist kein Live-Action.
Richtig, ich habe mich auf Ray Park gefreut. Ich dachte so, die machen da wirklich eine Live-Action-Geschichte draus.
Ja.
Also ganz ehrlich, die Star Wars-animierten Serien, ich habe jetzt zum Beispiel Clone Wars nicht gesehen, aber ich höre da nur Gutes drüber, deswegen ist das wahrscheinlich jetzt nichts, was einen traurig stimmen sollte. Jetzt bin ich an mein Mikro gehauen, aber ich habe mich halt auf Ray Park gefreut, das ist einfach alles.
Ja. Ja. Ich hole dich stattdessen mal so aus der Sicht von Clone Wars-Fans ab. In Clone Wars hat quasi der Synchronsprecher Sam Witwer, der hat mehrere Rollen
er hat den ganzen Clone Wars Cast gesprochen.
Er hat, ja, also sagt dir Sam Witwer was?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Er hat auf jeden Fall, ich meine, er hätte auch Palpatine gesprochen und der Typ ist einfach eine Maschine am Mikrofon und er kann eben dieses so, ich meine, Ray Park hatte nur 2 Sätze in Episode 1, ne? Und Sam Witwer hat dem Ganzen aber so auf die Art, wie er spricht, hat er so dem Ganzen, der ganzen Figur nochmal mehr Tiefe gegeben, ne? Und deshalb lieben die Star Wars Fans Sam Witwer. Ich finde Sam Witwer auch geil. Obwohl ich jetzt nicht so viel Clone Wars gesehen habe. Aber der Typ ist cool. Ich kenne den eben auch aus dieser, der hat bei dieser Quiz-Show, von der ich dir mal erzählt habe, für alle da draußen, wenn ihr mal Bock habt auf eine geile Film-Trivia-Quiz-Show, bei YouTube einfach Collider Movie Trivia Schmodown. Da ist Sam Witwer auch manchmal als Kandidat dabei und der Typ ist halt ein Star Wars Nerd. Der kann in so einer verdammten Quizshow, wenn du dem 10 Fragen stellst über Star Wars, Clone Wars, egal was, Rebels, der beantwortet dir das. Der beantwortet dir das wie so ein Typ mit Inselbegabung. Ich sag's dir, der ist ja, das ist ein richtiger Star Wars Nerd und deshalb feiern die Leute das und ich auch so ein bisschen Darth Maul Serie von und mit Sam Witwer, also mit Sam Witwer, mega geil. Ist auf jeden Fall schon ein Highlight tatsächlich.
Ja gut, ey, ich lass mich überraschen.
Nur, dass du es ungefähr einordnen kannst, ne, was mit, warum die Leute das so abgefeiert haben.
Ja, ja.
Des Weiteren wurde tatsächlich auch schon Footage von Mando und Grogu gezeigt. Ich hab's, kleiner Gruß geht raus an Bucketheads Podcast, der größte Star Wars Podcast, deutschsprachige Star Wars Podcast. Kevin vom Podcast, der war tatsächlich bei der Celebration und er hat erzählt, was da gezeigt wurde, eine Szene mit 3 AT-ATs im Schnee, im Schneesturm.
Ach, geil.
Und also das weckt Erinnerungen an Hoth, The Empire Strikes Back. Du hast halt eine Kamerafahrt, die Kamera fliegt anscheinend so Richtung AT-ATs und in den AT-AT rein und hinten sitzen halt so die Stormtrooper drin, die Snowtrooper. Und plötzlich wird das Heck abgesprengt und der Mando springt rein halt, ne? So, das hat er so beschrieben, das haben sie so gezeigt bekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Trailer war oder eine Sequenz war. Klang auf jeden Fall schon sehr gut, sehr stimmig. Und an dieser Stelle muss ich auch korrigieren oder darf ich korrigieren. Wir haben letzte Woche das falsch wiedergegeben oder ich habe es falsch gesagt. Nicht Dave Filoni führt Regie beim Mando und Grogu Film, sondern Jon Favreau. Also Iron Man Director Jon Favreau directed jetzt eben wieder den Mann im eisernen Anzug. Diesmal eben im Star Wars Universum, nicht Marvel. Ja, der kennt sich auf jeden Fall aus mit geiler Action und ich bin schon sehr gespannt, muss ehrlich sagen. Auch wenn ich nicht alles von Mando geil finde, nicht jede Folge irgendwie abfeier, die Runtime sehr kritisiere, auch eben die Ausrichtung. John Favreau, Mandalorian-Film, habe ich übelst Bock drauf. Vor allem nach dem, was da eben erzählt wurde, was da schon gezeigt wurde. Die gehen hier voll aufs Ganze. Das ist das Wichtigste. Die gehen hier aufs Ganze. Es gibt AT-ATs, es gibt Explosionen, es gibt Action.
Bam.
Das war jetzt ein sehr emotionaler Schlusspunkt.
Ja, okay, ansonsten, was gibt es noch so in der Film- und Serienwelt? Ich sehe jetzt hier von Screen Rant, du hast mir dieses Bild geschickt, das sieht ja auch sehr viel nach Lego und Brettspiel und Videospiel aus. Star Wars Visions.
Ach so, jetzt ne? was bei der Celebration angekündigt wurde. Dass Ashley Eckstein jetzt als Ahsoka Tano irgendwie zurückkehrt, okay.
Ey, weißt du, wer mir hier noch fehlt? Ist ja denn, die haben das vorher schon revealed. Ich war da jetzt nicht so ganz up to date. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier jetzt nichts von Sigourney Weaver, die stand doch auch auf der Bühne, oder?
Doch, die stand auch auf der Bühne.
War das schon vorher klar, oder haben sie es jetzt hier
nur... Das war schon vorher klar, so, okay. ja. Zudem, also sie stößt dem Cast zu Mandalorian und Grogu hinzu, ne? Und das hat tatsächlich auch in dem Bucketheads-Podcast Kevin erzählt. In dem Footage war sie auch schon zu sehen, in dem Mando-Footage, tatsächlich irgendwie als, ich weiß nicht genau, als X-Wing-Pilotin oder so, also die hockt nicht nur in irgendwelchen Kommandozentralen oder in irgendwelchen Holodecks und macht gibt Befehle oder sondern die scheint wohl auch im Cockpit zu sitzen, was sehr cool ist. Also vor allem Ripley jetzt hier im Star Wars Universum zu haben, ne? Also sie ist
das ist schon geil, ey.
Aus Alien natürlich, dann in Avatar und jetzt halt auch bei Star Wars, das ist schon irgendwie cool.
Mega.
Ja. Vielleicht mal gucken, ob sie hier auch raucht. Bei der erste Line bei Avatar ist ja, sie kommt aus ihrem Pott raus. Oder, wer hat meine Zigaretten? Das ist, glaube ich, die erste Line bei Avatar. Ja.
Wer hat meine gottverdammten Zigaretten? Ne?
Genau. Ja, Hayden Christensen ist in Ahsoka Staffel 2 wieder am Start, also keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Ja, war jetzt auch nicht so mein Highlight, meine Highlight-Serie, muss ich sagen. Auch wenn Admiral Thrawn eben hier auch als in Live-Action-Form zum ersten Mal zu sehen ist. Weiß jetzt gerade nicht, wie heißt der Bruder von Mads Mikkelsen mit Vornamen? Der spielt den. Der spricht ihn und er spielt ihn. Auch das wurde tatsächlich auch so angedeutet, ne? Dass in dem Mando-Film, das hat wohl John Favreau so erzählt, dass da tatsächlich Admiral Akbar zurückkehrt. Und das sind dann wohl, Admiral Akbar und Thrawn sind wohl so auf der höchsten Ebene, sind das wohl so die Gegenspieler irgendwie, ne? Voneinander. Das klingt schon cool, auf jeden Fall. Admiral Akbar jetzt vielleicht, ist ja ein großer Fanliebling. Den jetzt nochmal zurückzuholen in so einem Film, also nicht schlecht. Das passt auf jeden Fall, von der Timeline her. Ne? Er spielt ja, Mando spielt ja, also zwischen Episode 6 und Episode 7. So. Darth Maul zum Beispiel, das spielt so in dem Zeitraum um Han Solo herum. Also da kriegt ihr mehr von diesem, wie hieß es, Crimson Dawn? Diese Geheimorganisation, der Darth Maul angehört,
das
wird ja auch bei Han Solo angedeutet.
Das spielt um Han Solo herum.
Um Solo, ja, den Solo-Film. Solo, Solo.
Solo, Solo.
Solos Solo-Film.
Ja, das raff ich nicht.
Wie alt ist denn Han Solo? Entschuldigung?
Ja, was? Wie alt ist denn Han Solo? Weil Darth Maul wurde doch schon gekillt, als Anakin noch ein kleiner Junge war.
Ja, aber Darth Maul ist ja nicht tot.
Ach, ist er nicht? Ah.
Nein. Ah. Er taucht in Clone Wars zum ersten Mal auf mit so einer Art Spinnenbeinen.
Ah, okay. Man kann es also überleben, so wenn man in der Hälfte durchteilt wurde. Okay.
Ja, ja, ja. Der hat dann so, der hat dann so Cyborg, so ein Cyborg-Spinnenbeine. Und jetzt bin ich aber selber ein bisschen durcheinander. Warte mal, Solo spielt vor Rogue One auf jeden Fall, vor Endor. Und eigentlich, ich glaube, für Clone Wars-Gucker war das dann überraschend, dass er dann da auftaucht, ja. Und letzten Endes, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, ich meine in Rebels stirbt er dann. Er wird von Obi-Wan gekillt.
Ach ja.
Ja, auf Tatooine tatsächlich. Mhm. Er sucht, Darth Maul sucht Obi-Wan auf und wird da von ihm, also ich habe es auch nicht gesehen, ich habe mir da nur den Ausschnitt, diese Szene, diese Folge, habe ich mir mal angeguckt.
Spannend, ey.
Ja, ist schon interessant auf jeden Fall, diese ganze Timeline. Ja. Und jetzt haben wir uns aber auch ein bisschen verquatscht und ohne Überleitung geht's jetzt einfach, ja, in die Verabschiedung. Nein, Quatsch, das ist gemein. Ich habe aber nichts mehr.
Ich denke, ich hätte doch eigentlich auch nicht, ne?
Ich guck mal hier auf den schlauen Zettel. Nee. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir doch ohne Überleitung in die Verabschiedung. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser gemischten Tüte, mit diesem bunten Potpourri. Püree.
Püree.
Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Gebt uns gerne eine gute Bewertung auf der Lieblingsplattform eurer Wahl. Schreibt uns gerne auch eine Nachricht.
Slidet in unsere DMs.
Slidet in unsere DMs. Traut euch, letztens hat es einer getan. Wir haben es gelesen. wir danken dir. Ja, traut euch ruhig. Das ist kann jeder. Und es ist so einfach. Genau. Lasst uns, ja. Wir lassen euch Liebe da.
Wir lassen immer Liebe da.
Wir lassen immer Liebe da.
Liebe nur. Ja, Leute, was soll ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Filme, beim Serien, beim Kinogang. Beim Filme, beim Serie, beim Kinogang. Beim Filme schauen, beim Serien schauen, bei euren Kinogängen. So nämlich. War ein langer Tag heute.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Alright. Also wir zwei. Ja. Wir zwei müssen uns auch nochmal unterhalten. Ja. Ja. Wir gehen jetzt mal reden.
Wir gehen jetzt mal. Alright.